Ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge angekündigt. Am 25. September sind wir also wieder zurück. Diesmal in gewohnter Konstellation, das heißt auch wieder mit Stefan Schnürle. Hallo Stefan.
Hi Dennis und auch hallo an alle da draußen.
Hast du dich von deinem, ja wahrscheinlich viel zu heißen Halbmarathon in Schweden einigermaßen erholt und dann vielleicht auch noch ein bisschen Urlaub machen können? Am Ende warst du ja dann, glaube ich, selbst noch beim Laver Cup vor Ort.
Ja, genau. Also es war schon sehr schön. Etwas erholter wäre ich sicher noch, wenn ich nicht nach der Hälfte des Urlaubs so einen hartnäckigen Husten gekriegt hätte. Der ist jetzt besser geworden, deswegen hoffe ich, dass es die heutige Folge nicht zu sehr stört. Genau. Ja, und Laver Cup war ich, genau, aber wegen des Halbmarathon-Termins war dieser Urlaub schon sehr früh gebucht und da war ich ja terminlich auch gebunden. Daher ging es sich halt mit dem Laver Cup nur so halb aus und deswegen hat es einfach mehr Sinn gemacht, dass wir Sophie als Journalistin dahin schicken, weil ich einfach erst Samstagabend geschafft hätte und habe. Und da haben, wie gesagt, mit Sophie haben wir ja glücklicherweise jetzt wen, den man da genauso gut hinschicken kann. Und da hörtet ihr auch in Kürze dann einige Stimmen, die sie mitgebracht hatten, sogar ein Interview. Ich habe mich entschieden, aber privat nachzureisen und konnte dann auch ein bisschen Eindrücke vor Ort sammeln. Und ja, das werden wir alles gleich noch besprechen, denke ich. Wir haben ja auch noch ein paar andere Agendapunkte, wie die Trainerentlassungen auf der Liste. Nur egal, ob man ihn mag oder nicht, ich glaube, der Laver Cup zieht in dieser Woche oder hat die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wird daher schon ein Schwerpunkt sein.
Ich denke auch. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du zu erzählen hast, was Sophie dann in den Sprachnachrichten zu erzählen hat. Ich glaube, da könnt ihr euch zu Hause echt drauf freuen. Es ist, glaube ich, eine kurzweilige Folge mit ganz vielen verschiedenen Stimmen. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber es sind tatsächlich einige. Aber bevor wir so sportlich auf den Laver Cup drauf schauen, vielleicht erstmal allgemein, man kann ja schon sagen, dass das Event an sich schon polarisiert. Einige finden alles da total toll. Es gibt aber auch ein paar kritische Stimmen immer dabei. Es gibt zum Beispiel keine Weltranglistenpunkte. Die Tickets sind unglaublich teuer. Kannst du diese Kritik, die da irgendwo immer so ein bisschen mitschwingt, schon auch verstehen?
Ja, also ich war jetzt vorab gesagt zum zweiten Mal beim Laver Cup vor Ort, einmal in Genf und jetzt eben, wie schon erwähnt, mal als in der Zuschauerrolle ab Samstagabend. Und ich habe schon auch mitgekriegt, dass da auf Social Media heiß drüber diskutiert wird und der Wert auch unter Journalisten ja umstritten ist oder nicht alle damit viel anfangen können. Ich finde, vor Ort ist der Eindruck schon ein wenig anders, aber ja, lass uns erstmal mit dem Elefanten im Raum anfangen, den hast du auch erwähnt. Man hat sich ja fast schon daran gewöhnt, dass alles ein wenig teurer wird. Aber die Preise beim Laver Cup sprengen dann teils schon echt alle Grenzen. Also jeder Tennisfan, der mir da sagt, er würde sich den Laver Cup anschauen, aber es ist ihm einfach zu teuer, kann ich absolut verstehen. Es war insofern aber auch mal gut, da nicht als Journalist vor Ort zu sein, sodass ich da wirklich auch mal selbst sah und erlebte, was für Preise da teils aufgerufen wurden. Also auch im Vergleich zu Grand Slams, das übertrifft echt alles. Du musst halt auch für jede zwei, drei Reihen weiter unten deutlich tiefer in die Tasche greifen. Hab mir dann auch schon möglichst weit oben welche Tickets gesucht, weil das die einzigen waren, die ich für halbwegs bezahlbar fand, wenn man jetzt nicht super, 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 super viel verdient. Aber ja, auch da bist du halt schnell bei über 200 Euro. Für einen Samstagabend ein Einzelmatch, wo der dritte Satz dann noch im Tiebreak gespielt wird, ein Doppelmatch, ist das schon teils heftig. Also habe Samstag zum Beispiel dann Zverev gegen Fritz gesehen, was ein ordentliches Match war, und dann noch ja die Doppelvorführung von Tsitsipas mit Rüd, die in der Konstellation wirklich, glaube ich, das schlechteste Doppelduo waren, was ich je gesehen habe. Also da nach dem bei 1-6-0-2 nach dem 650. leichten Rückhandfehler gab es dann echt sogar einige Buhrufe, was ich auch verstehen konnte, weil viele haben ja noch viel mehr Geld bezahlt und dann haben sie da von einer Seite ein Niveau gesehen, was sie wahrscheinlich auch am Sonntag in ihrem lokalen Tennisclub sehen könnten. Ja. Also das war schon heftig, aber ja, da habe ich für mich jetzt auch nicht den Ticketwert gesehen, dass ich den zurückbekam, aber am Sonntag würde ich das anders sehen. Da waren exakt gleiche Preise und ich habe da am Ende doch vier hochklassige Matches gesehen. Da hat es sich auch gelohnt. Die Halle war auch trotz der Preise größtenteils voll. Samstag würde ich sagen, fast komplett oder komplett. Freitag, Sonntag waren schon immer noch ein paar Plätze frei. Aber der Laver Cup hat natürlich auch ein bisschen profitiert, dass sie lange mit Nadal geworben haben und konnten und dessen mögliches Karriereende und wer weiß, vielleicht sogar ein Abschiedsdoppel mit Federer wie bei dem. Also das hat sich ja auch geholfen. Es wurden ja auch für ein Practice Day sogar noch Tickets verkauft und das wurde auch zufälligerweise kurz vorher noch bekündet, bevor die Nadal-Absage öffentlich gemacht wurde. Also insofern tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Narrativ, hey, wir haben die Halle ohne die Big Four voll gemacht. weil der Ticketverkauf ja schon kräftig mit Nadal angekurbelt wurde und es gab halt auch keine Rückgabeoption oder nicht mal eine Resale-Option, wie sie andere große Tennis-Events wie die French Open haben. Und dann werden die meisten Leuten dann doch gesagt haben, okay, Mist, dass Nadal nicht da ist, aber ich kann jetzt auch nicht diese sauteuren Tickets verfallen lassen. Mhm. In der Arena sind die Preise übrigens auch nicht besser, also 5,50 Euro für eine kleine Flasche stilles Wasser, die dann in den Plastikbecher gekippt wird, wo dann auch nochmal 3 Euro Pfand drauf ist. Also zahlst du erstmal 8,50 für ein stilles Wasser, kannst dich dann noch 20 Minuten anstellen, dann kriegst du die 3 Euro wieder zurück später. Aber da steht auch kein Lever Cup oder so drauf, sonst wäre es halt noch ein nettes Souvenir gewesen. Anders als bei French Open ist zum Beispiel auch kein eigenes Essen oder Trinken erlaubt. Man darf auch nicht rausgehen, um sich eben dort irgendwie Verpflegung holen und dann wieder reingehen. Also das ist auch nicht möglich. Ich habe dann dort ehrlicherweise gar nichts gegessen dort drin. Viele hat das offenbar nicht gestört. Ich finde, es wird schon Grund haben, finde ich, nur warum dieses angeblich weltweite Event nur immer zwischen Zentraleuropa und Nordamerika wechselt und dort halt schon die eher wohlhabenderen Gegenden aufsucht. Klar, also Prag, Berlin muss man sich unbedingt dazu zählen, aber doch dann eben auch gut erreichbar, zentral gelegen, können dann auch Leute zum Beispiel aus der Schweiz kommen, die halt auch diese Verbundenheit mit Roger haben. Also das ist schon klug gewählt und Roger hat so eine gewisse Omnipräsenz dort.
Ja, das habe ich übrigens auch vermehrt mitbekommen, dass alles voll mit Roger Federer ist. Kannst du gleich gerne noch drauf eingehen. Ich wollte nur sagen, ich habe auch jemanden im Bekanntenkreis, der genau das auch erlebt hat. Der dachte auch, Nadal und ich hole mir irgendwo den Platz da unterm Dach ganz oben und hat er dann auch gedacht, ja, Hauptsache irgendwie reinkommen und möglicherweise Nadal sehen. Und am Ende musste der dann auch erfahren, dass Nadal nicht kommt. Also ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz, ganz einfach. Aber sag gerne eben kurz was dazu. Omnipräsenter Federer, wie macht sich das bemerkbar?
Also ich weiß gar nicht, ob ich das auch schlecht oder kritisch sehe, weil ich denke mir, für den Erfolg des Lever Cups wäre es langfristig sogar fast besser, wenn er noch präsenter wäre im Stadion. Also es mag sich für alle absurd anhören, die da waren, weil du hörst Federer im Prinzip alle paar Minuten reden, leider nicht live, sondern auf dem Videowürfel, dass die während der Seitenwechsel oft Werbung eben zeigen und wirklich ohne Übertreibung in 90% dieser Spots ist Federer zu sehen und zu hören, weil einfach all seine Sponsoren beworben werden, auch ringsrum in der Halle, überall Federer-Sponsoren, sein neues Racket wird beworben, seine Schuhe, es ist halt schon ein bisschen eine riesige Werbeveranstaltung auch. Er sitzt dann selbst oft während eines Matches in der ersten Reihe, teils mit seiner Frau Mirka oder der guten alten Freundin Anna Wintour, die ja Vogue-Chefin, glaube ich, ist oder war, auch mal neben Bastian Schweinsteiger, hat sich häufiger mit Boris Becker ausgetauscht, der auch an dem Wochenende sehr in Redelaune wirkte da unten. Aber ich fand Federer trotzdem war auch ein bisschen wie der alte Federer und obwohl es halt großes Gekränge gab und der teils von der Security da durchgeschoben werden musste und der schrieb ja da auch immer wirklich zahlreiche Bälle und so von Fans, das fand ich ganz cool. Ich frage mich eben, ob Lever Cup sogar profitieren würde, wenn er nicht nur sponsorentechnisch, sondern auch darüber hinaus noch präsenter wäre. Vielleicht mal ein Interview mit dem Spieler selbst führen oder eines im Stadion geben. Vielleicht auch mal ein Legendendoppel irgendwann, wenn er sich wieder spielfit fühlt. Müsste man das extra zählen, wäre es sonst zu sehr Exhibition, aber irgendwie sowas. Von der Idee fände ich es ganz nett, weil es doch noch so ein Alleinstellungsmerkmal wäre und ja, die meisten Tennismützen vor Ort hatten halt doch entweder das Federer oder das Nadal-Logo drauf. Also viele Lever Cup-Fans scheinen auch Fans der beiden zu sein. Also am Ende wird es hoffentlich oder vermutlich darauf hinauslaufen, dass Federer mal Coach von Team Europa sein wird. Weil wir haben ja jetzt die 80er gehabt mit Borg und McEnroe. Die treten jetzt ab, gefolgt jetzt von den neuen Trainern Yannick Noah und Andrew Agassi, die ja so die 90er repräsentieren. Und dann wäre ja die nächste logische Stufe die 2000er mit Federer. Ob es bis dahin dann so ein bisschen der erhoffte Status des Ryder Cups im Golf, im Tennis einnimmt, da habe ich ehrlicherweise meine Zweifel, auch wenn das so ihr Ziel ist, aber insgesamt finde ich trotzdem, gibt es mehr Gründe, wieso ich den Lever Cup gerne im Kalender behalten würde.
Und das passt auch ungefähr dazu, was Sophie uns jetzt berichten wird. Die hat am Ende nämlich auch gesagt, eigentlich ein ganz cooles Event. Wir hören mal ihren Erfahrungsbericht, würde ich sagen. Und da fällt mir gerade noch ein, sie hat auch für Sport 1 einen guten Text über das Event geschrieben. Der hat die Überschrift verflixtes siebtes Jahr, Fragezeichen von wegen, Ausrufezeichen. Also wen das interessiert, der kann sich das gerne mal durchlesen. Aber wir hören jetzt hier erstmal rein.
Ja, hallo auch von mir. Nach einem doch intensiven Wochenende in Berlin, möchte ich sagen. Ich war ja in den letzten Jahren doch schon bei einigen Tennisturnieren, beruflich, aber auch privat. Aber der Lever Cup war schon nochmal was anderes, würde ich sagen. Jetzt nicht nur vom Format her an sich, sondern auch mit Blick auf die ganze Inszenierung drumherum, mit fetter Lichtshow vor jedem Match etc. Also ja, beim Masters in Paris-Bercy zum Beispiel fällt mir ein, da gibt es auch eine Lichtshow, aber es war hier eben doch nochmal alles eine Nummer größer. Auch was die Promi-Dichte angeht beispielsweise, es werden ja auch viele gesehen haben mit Nowitzki, Schweinsteiger und Co., die dann ja immer die Münzwürfe durchgeführt haben. Also es ist eben auch schon ein Stück weit auch Tennistainment gewesen, was man da zu Gesicht bekommen hat. Und auch die ganze Stimmung an sich war einfach eine andere. Das hat man auch bei den Spielern selbst gesehen, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob das im Fernsehen auch so rübergekommen ist, weil die Spieler die Matches selbst ja doch wirklich recht ernst genommen haben. Aber die Stimmung außerhalb der Matches war schon sehr entspannt. Also ich war teilweise schon auch einige Stunden vorher, also vor Spielstart da und habe mir da auch mal ein paar Trainingseinheiten angeschaut. Und da wurde schon wirklich viel gescherzt. Und auch auf den Pressekonferenzen gab es einige lustige Momente. Ich war da leider erst ab Freitag vor Ort, aber ich habe mir auch von einem Kollegen sagen lassen, dass es da in den Tagen zuvor sogar noch lockerer zuging. Also da hat man dann schon gemerkt, ja, die Spieler wollen gewinnen. Es ging ja auch um ein bisschen Preisgeld mit einer 250.000 pro Spieler insgesamt. Aber es ist eben trotzdem nicht ganz die gleiche Drucksituation wie auf der Tour, wo es dann eben doch auch um ein bisschen mehr geht. Was die Stimmung in der Halle angeht, muss ich sagen, dass ja sich die über das Wochenende hinweg kontinuierlich gesteigert hat. Also am Freitag war das echt noch ein bisschen verhaltener, fand ich. Mag auch daran liegen, dass zumindest in den Einzeln die absoluten Topstars da jetzt noch nicht am Start waren und es da eben sportlich dann auch nicht um so viel ging. Aber das wurde Samstag und Sonntag dann wirklich deutlich besser, wobei sich da auch das Niveau auf dem Platz meiner Meinung nach nochmal deutlich gesteigert hat. Und das hat das Publikum dann eben auch gewertschätzt. Und da gab es dann irgendwann auch mal die eine oder andere Laola-Welle etc. Und man muss eben auch dazu sagen, dass am Freitag vor allem im Unterrang dann eben noch einige Plätze frei waren, was der Stimmung dann vielleicht jetzt auch nicht unbedingt geholfen hat. Wobei es natürlich jetzt auch nicht verwundert bei den schon thematisierten Preisen für Tickets und alles drum und dran. Also ich muss sagen, ich und mein Geldbeutel waren in der Tat auch schon froh, dass es für Medienvertreter kostenlose Verpflegung gab. Und apropos Medienvertreter, da ging es auch auffällig international zu. Das kennt man ansonsten auch eher nur von den Grand Slams, weil sonst meistens auch eher nur nationale Vertreter dann auf den Turnieren unterwegs sind. Und gleiches galt eben auch für das Publikum. Also es waren schon echt relativ viele internationale Fans da. Klar, die Halle wurde schon von Europäern dominiert. Ich bin da im Fahrstuhl auch echt auf ganz viele verschiedene Nationen immer getroffen, von Iren über Polen bis hin zu Spaniern. Also echt, ja, viele Nationen vertreten. Aber es gab trotzdem auch oft Anfeuerungsrufe für Team World, wo die Fans dann eben auch eine weitere Anreise auf sich genommen haben für dieses Event. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Zuschauer das auch durchaus nicht bereut haben, auch wenn eben Rafael Nadal beispielsweise gefehlt hat. Der wurde natürlich von vielen auch schmerzlich vermisst. Ich habe zum Beispiel auch einen Fan gesehen, der ein selbstbedrucktes T-Shirt dann getragen hat mit der Aufschrift, wo bist du, Rafa? Und ich glaube, es haben sich auch viele natürlich das Ticket nur gekauft, überwiegend gekauft, um Nadal zu sehen. Aber es gab eben trotzdem auch andere Spieler, die dann am Ende begeistert haben. Alexander Zverev natürlich als Lokalmatador, der hatte sehr viel Applaus kassiert. Aber ich würde sagen, das war schon auch auf einer Stufe mit Carlos Alcaraz, der für mich persönlich auch irgendwie der Mann der Veranstaltung war. Nicht nur, weil er meistens wirklich extrem stark gespielt hat, sondern weil er als Debütant die Veranstaltung auch echt richtig gelebt hat. Die Presseplätze, die waren zum Glück direkt gegenüber von dem Bereich, wo die Spieler während der Matches saßen. Und da habe ich ihn auch mal länger beobachten können. Und er hat wirklich extrem mitgefiebert, auch mitgelitten teilweise. Und er war auch oft derjenige, der dann als erstes aufgesprungen ist und zur Bank gelaufen ist, um einem Teamkollegen dann nach einem gewonnenen Spiel irgendwie abzuklatschen beispielsweise. Und genau das will man ja auch sehen bei diesem Event. Daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich persönlich finde den Laver Cup mit diesem ja so viel zitierten Prinzip, dass an diesem einen Wochenende eben Rivalen zu Teamkollegen werden, doch weiterhin sehr spannend. Und dieser Teamspirit kommt vor Ort auch doch nochmal anders rüber als vor dem Fernseher, finde ich. Daher schön, dass wir so eine Veranstaltung hier in Deutschland hatten. Und ich bin auch sehr auf die weitere Meinung von euch gespannt, Stefan und Dennis. Vorher wollen wir allerdings mal hören, was denn Jan-Lennard Struff zu dem Ganzen zu sagen hat. Der war ja als Ersatzspieler vor Ort und hat sich zwischendurch die Zeit genommen, mit mir zu sprechen.
Jan-Lennard Struff, Sie sind hier Ersatzspieler beim Laver Cup. Das heißt, auf dem Platz konnten Sie jetzt die Erfahrungen noch nicht mitnehmen, wie es ist, hier zu spielen. Aber Sie haben sicherlich in den letzten Jahren auch schon Eindrücke gewonnen, was Sie generell von dem Konzept halten. Was ist denn Ihr Eindruck?
Ja, es ist ein geiles Event, was jetzt hier stattfindet. Im Fernsehen sah es immer mega cool aus, mega intens, richtig, richtig geil, was für Spieler hier mitspielen bei dem Event. Und für mich ist einfach eine große Ehre, dabei sein zu dürfen, Team Europa zu vertreten zu dürfen, auch wenn es nur eine Alternate-Position ist jetzt hier. Ich hätte unglaublich gerne gespielt. Ich glaube, das weiß, glaube ich, jeder. Aber ich bin happy, dass alle fit sind und spielen können. Deswegen, das ist was Positives. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier das Ding natürlich gewinnen können. Es sind sehr intensive, spannende Matches und ich finde, fürs Publikum ist unfassbar geiles Tennis geboten.
Der Laver Cup hat sich ja auch sehr etabliert inzwischen auf der Tour, wie zum Beispiel auch der UTS Tennis Showdown, wo Sie ja dann auch schon am Start waren. Glauben Sie, das sind so Events, die man vielleicht auch heute braucht, um vielleicht auch mehr Fans zum Tennis zu holen?
Ich bin einfach total happy, dass solche Events in Deutschland stattfinden. Generell finde ich die Events geil, auch fürs Tennis so, aber speziell, dass das jetzt hier in Berlin stattfindet, ist überragend fürs deutsche Tennis. Und UTS natürlich auch überragend, finde ich. Ist halt ein bisschen was anderes. Team-Events hier ist natürlich immer mega, mega cool. Und es macht super viel Spaß, hier dabei zu sein. Und bei UTS auch, ja.
Ja gut, beim Ultimate Tennis Showdown hat mich die Faszination ehrlicherweise noch nicht so gepackt. Das ist mir dann doch zu wild mit den Regeln. Aber beim Laver Cup kann ich größtenteils schon folgen, was Struff und auch Sophie sagen. Die hat es ja noch ein bisschen näher ausgeführt und auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen gegeben. Es lebt und fällt schon mit den großen Namen, weshalb ich mir schon vorstellen kann, dass am Freitag noch nicht ganz so die Stimmung aufkam, bis dann endlich auch Zverev und Alcaraz im Doppel aufgetreten sind. Du brauchst diese allergrößten Stars, idealerweise noch ein Lokalmatador wie hier Zverev, und dann entfaltet es auch dann seine Magie in der Regel. Die Chance, dass zwei absolute Topstars aufeinandertreffen, ist beim Laver Cup echt höher als irgendwie wo sonst, finde ich. Klar, bei Grand Slams dann vielleicht ab dem Halbfinale, aber auch da fallen ja doch mal schnell Draws auseinander und du musst halt gerade davor bei Grand Slams oft mehrere Courts und Tage abdecken, um deinen Schützling sicher mal sehen zu können. Du hast beim Laver Cup natürlich keine Garantie, aber schon eine höhere Chance. Also jemand, der zum Beispiel Alcaraz sehen wollte, hätte jetzt an jedem der drei Tage Glück gehabt, am Sonntag sogar doppelt. Und es gibt eben Dinge, die den Laver Cup dann schon einzigartig machen, wie dieses Coaching der Spieler untereinander. Also man kann auch vor Ort zum Beispiel, weil dann denkt man, okay, kriegt man nur im Fernseher, hört man die nur, aber man kann auch da so QR-Code einscannen, der eingeblendet ist, und kann dann auch mit dem WLAN vor Ort dann wirklich auch vor Ort sich das anhören, was die Spieler da auf der Bank sagen während der Seitenwechsel. Und auch wenn jetzt Medvedev zum Beispiel auf Frage von Sophie gemeint hat, es wird auch ein bisschen hochgebauscht, was seine Beziehung zu Tsitsipas und Zverev betrifft, hat er doch zugegeben, dass es auch irgendwie ein komisches Gefühl ist, wie stark sie sich hier unterstützen, aber auch cool. Und wie gesagt, ich fand es interessant zu sehen, wie Medvedev dann Zverev auch richtig geholfen hat und den wirklich zum Sieg gegen Tiafoe coachte. Also das hat Zverev auch offen gesagt, dass von Daniil eben der beste Rat gekommen wäre, was er bei den Returns machen muss, wie er die Bälle schlagen muss. Und das hat dann ja auch die Wende mitgebracht. Also ich finde es eine gute Abwechslung. Gerade es war so viel Tennis im Sommer. Ich brauche jetzt nicht nach den US Open dringend noch 5 Asien-Turniere parallel. Ja, Doppel mit Ruud und Tsitsipas habe ich erwähnt, fand ich jetzt nicht so geil, weil das halt eine Paarung war angesichts der ähnlichen Schwächen der beiden, die jetzt von vornherein ein bisschen zum Scheitern verurteilt war. Aber ansonsten liebe ich auch diese ungewöhnlichen Doppelduos. Und was eben neben dieser Anwesenheit der größten Stars sehr entscheidend ist, du nimmst den Spielern echt ab vor Ort auch, dass ihnen das was bedeutet. Das ist wirklich wichtig, dass du siehst, dass die das jetzt nicht nur als Gaudi und alles machen, wie es bei Monfils im vergangenen Jahr ein bisschen gewirkt hat, dass der da mehr blödeln wollte. Und ein Alcaraz, wie von Sophie schon erwähnt, der hat das einfach vorgelebt. Also es war wirklich erstaunlich vor Ort, aber der Applaus, der ihn auch erfahren hat, die Zustimmung, die war wirklich ähnlich groß wie bei Zverev, der ja zu Hause spielte sozusagen und hat sich auch deutlich vom Rest abgehoben. Also nur bei Federer und Becker war noch ähnlich lauter Applaus. Ich fand es in Genf noch einen Tick lauter, aber da sind dann eben auch Federer und Nadal eingelaufen, was die Leute dann einfach noch mehr emotionalisiert und gerade bei Federer in der Schweiz natürlich. Aber ein weiterer letzter Faktor noch, ob wir wollen oder nicht, Dennis, du weißt das sicher besser als ich. Der Erfolg von so einem Event misst sich natürlich heutzutage auch immer an den Social-Media-Resonanzen und die waren ja auch gewaltig. Also es gab so viele Videos zur Reaktion der Spieler auf der Bank, das gegenseitige Coaching, das war wirklich vergleichbar mit einem Grand Slam. Und natürlich profitiert der Laver Cup gerade auch ein bisschen von der Schwäche der anderen Team-Events, gerade speziell Davis Cup, kommen wir vielleicht später sicher auch noch dazu. Aber es tut mir schwer, weh fast das zu sagen, aber diese ganzen Qualifikationsrunden in China, das, das interessiert mich weniger als der Lever Cup, muss ich ehrlich sagen. Und der Davis Cup hat sich so weit von den Tennisfans entfernt und auch von seinen Spielern zum Teil. Daher gebe ich dem Lever Cup sogar eine bessere Zukunftsprognose, solange eben aber Gesichter wie Alcaraz, hoffentlich in Zukunft vielleicht auch mal im Doppel mit Sinner und auf der anderen Seite ein Shelton oder Tiafoe das Ganze wirklich beleben und zu einem Event machen, wo halt einfach hart um den Sieg gekämpft wird. Aber Sophie hat jetzt auch Kaspar Rüth gefragt, wie er denn die Zukunft des Lever Cups ohne die Big Three sieht.
Well, I think there's a lot of young players on tour these days and obviously Novak is kind of... the one from the, in a way, previous generation, and then you have a bunch of young guys eager to play, and anyone from kind of Daniil's age down to Carlos' age, it's a big group of guys, and it's funny that the youngest of us all has been the one who's been the most successful, and it's just really incredible and impressive. I think yesterday when I got to watch Carlos up close in the singles, I was just, you know, tremendously impressed with how good he is from each corner of the court. And when he's on, it's like, it's a joy to watch because he brings joy to the court. He smiles and he also plays unbelievably good tennis. So great to have him around, and I think he's great for the sport. And he will hopefully in the future play many more times, and he will always kind of light up the arena when he steps on the court.
Ja, das war also Kaspar Rüth von der Pressekonferenz. Dann lass uns mal, Stefan, zu dem Event selbst sprechen, sportlich 13-11 für Europa. Das hat natürlich am Ende in Sachen Spannung echt geholfen dann auch, gehe ich mal davon aus. Ich habe das ja dann nur aus der Ferne verfolgt. Aus deutscher Sicht natürlich auch dann immer interessant, wie Alexander Zverev abschneidet. Wie hast du den sportlich gesehen an dem Wochenende?
Ja, also erstmal fand ich es nur interessant, dass es direkt wieder zum Duell mit Fritz gekommen ist. Und der Ablauf des Matches hat sich auch ein wenig ähnlich angefühlt, fand ich. Also Zverev, der ja eigentlich zu den besseren Return-Spielern zählt, tut sich irgendwie mit dem Aufschlag von Fritz schwerer als andere. Also auch als ein Sinner, fand ich zum Beispiel im US Open-Finale. Und ich fand Fritz bei den Drucksituationen echt wieder einen Tick überzeugender. Der hat auch da mal überraschend einen Stopp ausgepackt in kritischen Situationen, wo er halt dann auch Zverev mal auf dem falschen Fuß erwischt hat, während der da immer ein bisschen wieder zu passiv war. Und Fritz liest Zverev, finde ich, sehr gut, scheint oft zu wissen, was er vorhat. Also irgendwie ist er ein bisschen ausrechenbar für Fritz geworden, wirkt es. Becker und Federer, fand ich ganz interessant, haben bei dem Match auch sehr aktiv diskutiert, vermutlich über Zverevs Spiel. Federer, der kurz vor Beginn des Lever Cups auch schon Kritik geübt, ein bisschen an, dass ihm Zverev einfach zu passiv ist. Da fand ich interessant, dass Zverev meinte, er wisse das, hat es aber sehr auf das Match gegen Fritz bezogen. Und ja, da trat es sicher besonders stark zum Vorschein, aber ich weiß jetzt nicht, ob man es nur auf diesen einen schlechten Tag schieben sollte. Also es gibt andere Momente, wo Zverev sicher tolles Offensivtennis spielt, aber in den großen Matches haben wir meiner Meinung nach das jetzt nicht zum ersten Mal von Zverev gesehen. Gegen Tiafoe sah es bei Zverev lange auch nicht gut aus. Wobei er da, fand ich, mit Netzangriffen schon mehr versuchte, aktiv auch zu sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt an Becker lag, der ihn da auch immer wieder coachte, was Zverev ja auch selbst dann hinterher meinte. Half anfangs auch nicht wirklich, aber bis er dann den schon erwähnten Tipp von eben Medvedev bekommen hat. Nur wie Zverev da auch dann weiterkämpfte, trotz dieser gesundheitlichen Probleme, fand ich wie immer extrem beeindruckend. Man sah da auch jetzt wirklich, okay, ist vielleicht nur der Lever Cup, aber für ihn war das einfach gerade in dem Moment super, super wichtig. Und er hat dann auch die Zuschauer mal mitgerissen, die ihn dann auch pushten. Es gab Sprechchöre für ihn, die ihm sicher auch, oder hat man auch gemerkt, dass wie gut die ihm taten und er dann nochmal ein bisschen auftrete und dieses Match auch gedreht hat. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie es bei Zverev dann auch weitergeht, auch in Richtung nächster Saison geblickt. Stößt da noch ein Trainer vielleicht zum Team dazu? Muss jetzt gar nicht der Hauptcoach sein. Er hat ja nach dem verlorenen French Open Finale gegen Alcaraz schon offen drüber geredet, dass er sich auch sein Team anschauen muss, ob es da noch vielleicht Ergänzungen braucht. Und dazu hat ihn jetzt auch Sophie mal gefragt und hören wir mal, was er dazu zu sagen hat.
You had some very good results this year, but also some tough losses. After the French Open, you said that you need to take a look at every factor, including your team. Have you been able to draw any conclusions from that yet?
Well, I have a new physical trainer. Even though my other physical trainer is and was still very, very good, but he's taking a break from my team for different reasons. He's taking a break for health reasons. And, you know, hopefully he's going to be fine and healthy very soon again. But I do feel like I lost the French Open final because I got tired. And that's something that I don't want to happen from next year.
Ja, da musste er erstmal lange überlegen, kurz nachdenken, was er dazu jetzt genau sagt. Übrigens, falls ihr euch wundert, da wurden einfach alle Presseanfragen auf Englisch beantwortet, deswegen auch die von Alexander Zverev, könnte man ja auch auf Deutsch machen, aber das ist dann eben einheitlich so gehandhabt worden. Ja, also die Fitness ist bei ihm ja das eine. Wir haben ja immer wieder auch so, finde ich, für uns analysiert, dass er schon als fitter Spieler gilt. Jetzt hat er gerade selbst gesagt, naja, French Open Finale verloren, weil er müde war. Aber wenn wir die Fitness mal so ein kleines Stück zur Seite rücken, da ist ja noch dieser andere Part mit der Krankheit. Und das war an diesem Wochenende ja schon wieder ein Thema. Wir haben ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder darüber gesprochen. Kannst du dieses Zverev-Gesundheitsrätsel lösen, Stefan? Was ist da los?
Ja, gut, gelöst ist es ja jetzt ein bisschen, wo es jetzt ja eine Diagnose gibt mit der Lungenentzündung. Aber klar, am Samstag war das schon alles ein bisschen mysteriös und nebulös, wo es auch dann hieß, er hätte einen Maulkorb bekommen von seinem Team so ungefähr und dürfte nicht genau sagen, was los ist. Also das war dann schon ein bisschen seltsam. Klar, irgendwo kann ich es auch verstehen, weil es war in dem Jahr schon häufiger Thema und wollte wahrscheinlich auch nicht so wirken lassen, dass sein Team, dass er jetzt ständig eine Erkältung vorschiebt für etwaige Leistungen oder Niederlagen. Ich für meinen Teil habe jetzt nie angezweifelt, dass es wahr ist, was er erzählt. Ich habe nur seinen Umgang mit den Erkältungen und Krankheiten hinterfragt, weil die meiner Meinung nach nicht immer ganz ideal waren. Oft nur sehr kurze oder gar keine Pausen. Jedes Turnier weitergespielt, bis er dann ausgeschieden ist. Und es waren ja jetzt nicht alles Grand-Slam-Turniere, wo man es vielleicht mal verstehen kann. Also über den Lever Cup kann man jetzt sicher auch diskutieren, ob das, wie wichtig der ist. Aber es war natürlich ein sehr großes Event in Deutschland, in seiner Heimat. Im Laufe seiner Karriere wird das dorthin wohl auch nicht mehr zurückkehren. Dazu war mit Nadal schon ein weiteres großes Sprungpferd abgesprungen. Also ich kann dann irgendwie schon verstehen, dass er sich da auch nicht zurückziehen wollte. Und an sich finde ich das sogar ganz gut, auch wenn, wie gesagt, die Gesundheit eigentlich vorgehen sollte. Trotzdem war es eben, weil es war eben ein Risiko einfach, was er da eingegangen ist. Ich meine, dass einige gleich von Herzproblemen am Samstag gesprochen oder geschrieben haben und weil sein Herzschlag laut eigener Aussage wenig hoch war am Samstag, fand ich ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Aber mit einer Lungenentzündung, die er jetzt bestätigt, ist natürlich auch nicht zu spaßen. Und insofern gut, dass er da jetzt aus Peking zurückgezogen hat und abgesagt hat. Ich hoffe, er gönnt sich jetzt einfach die nötige Ruhe. Für die ATP-Finals ist er ja bereits qualifiziert und dann gucken wir einfach weiter.
Vielleicht musst du dir hier und da auch noch ein bisschen Ruhe gönnen, damit du deinen Trip noch richtig gut verdaust und deine Stimme sich wieder komplett erholt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, aber guck mal, am Ende hat er schon natürlich großen Anteil daran gehabt, dass Europa dieses Turnier dann gewonnen hat und quasi wieder zurückgeholt hat. Ist er denn jetzt dadurch dein MVP, wenn man das mal so betiteln möchte, oder ist es doch eher ein anderer Augenzwinkern?
Ja, also Zverev, die eine Performance aus Sicht von Europa in einem Match, wo es ja um alles ging und wenn er verloren hätte, wäre es vorbei gewesen. Diese eine Performance da, auch mit den Umständen und alles, war sicher MVP-würdig, wenn man auf die eine Leistung bezieht. Aber der entscheidende Mann für Europas Sieg war natürlich Carlos Alcaraz. Der hat allein 8 der 13 Punkte für Team Europa geholt. Noch nie hat ein Spieler so viele Punkte für ein Team bei einer Ausgabe geholt. Und ich fand das ehrlicherweise nicht mal das Beeindruckendste rund um ihn an dem Wochenende, weil dass es so gut ist, wissen wir schon länger. Ich habe über den, glaube ich, Ende 2019, Anfang 2020 schon geschrieben. Also es ist kein Geheimnis. Was ich aber bemerkenswert fand, was für eine Aura ihn jetzt schon umgibt. Und das wurde dort vor Ort, fand ich, nochmal deutlich. Also wenn wir mal mit der Zuschauerperspektive anfangen, Sophie hat es auch schon erwähnt, er wurde fast wie ein Lokalmatador empfangen, was man sonst halt nur von Federer und Nadal so kennt. Aber auch während des Matches, bei ihm ist die Halle komplett voll. Es gehen da nur wenige gerade essen, die nutzen dann eher andere Partien. Federers Kinder waren am Sonntag extra zu seinem Match erschienen. Gerade seine Töchter schienen auch durchaus Fans von Alcaraz zu sein. Auch der Rest der Zuschauer regiert irgendwie anders bei seinen Matches. Also da ist so eine Neugier da, was macht er als nächstes? Bei manchen seiner Schläge hörst du, wie viele nach Luft ringen oder so. Also wenn dann wieder so ein Ball aus vollem Lauf mit irrer Geschwindigkeit einfach zurückrauscht, einen Meter vorbei am Gegner, ohne dass der reagieren kann. Und du hörst bei ihm auch, was du sonst eigentlich selten hörst, wirklich Leute auflachen im Publikum, weil sie einfach nicht glauben können, was er da gerade wieder fabriziert hat. Also gegen Fritz gab es auch wieder so ein Volley am Netz. Du siehst den Ball und verstehst ihn nicht. Also selbst in der Wiederholung weißt du nicht, wie ist das eigentlich möglich. Und diese Wirkung erzielt er halt nicht nur bei den Zuschauern, sondern eben auch bei den anderen Spielern. Das finde ich so bemerkenswert. Also Shelton hat dann im Match auf der Bank mit Diafoe überlegt, ob sie ihn mit einem Federer-Vergleich irgendwie rüberwerfen und damit aus dem Konzept bringen, weil spielerisch haben sie keine Möglichkeit gesehen, irgendwas zu tun, um auf dieses Niveau zu kommen. Und Fritz hat am Sonntag dann bei einem Seitenwechsel dann auch mit seinem Team drüber gesprochen, hey, wie surreal ist das alles, was der Alcaraz da macht. Er serviert mit 220 in die Ecke oder wo auch immer und er kommt trotzdem zurück. Und diese Bewunderung von fast allen Spielern finde ich bemerkenswert, weil die sind ja auch absolute Weltklasse. Ja. Und trotzdem wirkt es halt so, als wüssten sie, dass der noch ein Level erreichen kann, was für sie unmöglich ist. Und Fritz wusste, hey, selbst wenn ich perfekt spiele, muss ich immer noch hoffen, dass der eine Schwäche zeigt. Und diese Präsenz und Wirkung von Alcaraz auf diese anderen Spieler, obwohl er der Jüngste ist, das hat ja auch Rüd angesprochen schon, da hat man es auch rausgehört, diese Bewunderung. Das ist, finde ich, bemerkenswert. Und Sophie hat dann auch Tsitsipas gefragt, wie er ihn, so wie Sinne, auch wahrnimmt und deren frühe Erfolge einordnet. Und das hören wir jetzt.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
It's been great for tennis to see them win slams. First of all, it has been a learning experience for us to see what it requires to find ourselves in the same position as they are. And these two are one of the biggest hitters, one of the most aggressive players that the tour carries right now. And it teaches you also that you really have to go for it and you can't be too passive to win slams. Any chance that comes your way, aggressive and attacking tennis is the solution and is the answer to those big slams and big wins that you require in order to maximize the most out of your career.
Ja, Zverev hat eben auch ein bisschen mit Augenzwinkern danach auf der PK noch erzählt, dass es auch ein 30-Minuten-Meeting gegeben hätte am Samstagabend, wer denn Sonntag jetzt welches Match spielen soll. Und dann wäre Alcaraz einfach reinspaziert und hätte quasi gesagt, wer welches Match gegen wen spielt. Und Zverev müsse gegen Tiafoe spielen, das werde er definitiv gewinnen. Und hat den da auch nochmal gepusht. Vielleicht kannte er das Head-to-Head von 7-1 für Zverev, jetzt ja sogar 8-1. Und wir wissen jetzt nicht, wie genau das tatsächlich abgelaufen ist. Was aber von allen gesagt wurde, dass Alcaraz am Sonntag auch seinen Doppelpartner selbst bestimmen durfte und dass er die Leistung von Rüd am Samstag ja gesehen hat und danach sich trotzdem für den entschieden hat, nennen wir es erstaunlich. Das hat schon überrascht auf jeden Fall, aber wie schon im Stadion gesagt wurde, Alcaraz liebt offenbar Herausforderungen. Aber ich fand dann wirklich auch dieses Doppel mit Rüd zusammen, das war für mich die positivste Überraschung der ganzen Woche. Weil jetzt ist Alcaraz ja auch kein überragender Doppelspieler. Der weiß oft noch nicht, wo er hinlaufen soll. Das hat man dann bei Olympia mit Nadal auch gesehen, wo der ihn teilweise erst richtig positionieren musste. Aber Alcaraz lernt wahnsinnig schnell und er hat auch diese positive Energie und Ausstrahlung, die dann wirklich auch auf Rüd überschwappte, der dann auch an sich glaubte. Am Vortag waren er und Tsitsipas noch wirklich zwei Trauerklöße, die sich da gegenseitig noch weiter runtergezogen haben und dann lief immer noch weniger. Und hier war es ein völlig neuer Rüd neben Alcaraz. Und für mich dann wirklich die größte Überraschung dieses Lever Cups, dass die beiden dann das viel höher eingeschätzte Doppel Shelton und Tiafoe so bezwangen. Klar, Dimitrov hat dann noch mehr das Team gecoacht, aber auch da hat immer Alcaraz wieder was beigesteuert, schien für mich auch so ein bisschen der heimliche Chef der Truppe zu sein, obwohl er halt wirklich der Jüngste ist, aber alle schienen das zu akzeptieren und auch dieses Gefühl der Sicherheit vor dem letzten entscheidenden Einzel gegen Fritz, also Zverev hat das schon vorab gesagt, er ist sich hundertprozentig sicher, dass Alcaraz gewinnt und man hat es ihm abgenommen, die Zuschauer auch, du hattest einfach das Gefühl, okay, das ist jetzt das entscheidende Alcaraz, das entscheidende Einzel, wo es um alles geht. Niemals verliert Alcaraz dieses Match. wo es jetzt um alles geht. Und das hat er da auch ausgestrahlt, das hat auch Fritz gespürt. Und der Einzige, der ihn, glaube ich, dann wirklich gefährden kann auf dem Niveau, wenn wir jetzt mal die Big Three, die Überbleibsel ausklammern, ist Sinner. Und da hoffen ja fast alle, dass sich da eine Rivalität, ähnlich wie bei Nadal und Federer, entwickelt über die Jahre. Und Sophie hat auch Alcaraz dazu gefragt, wie er das denn selber mal so einschätzt.
Well, a lot of people talk about it, and I hear it, I'm not gonna lie. I hope so. I hope that our rivalry is gonna be almost than the big three had during the whole career. I don't know. This is the first year that we share all the Grand Slams. Hopefully, gonna keep going like that, sharing great moments, fighting for the great tournaments, the Grand Slams, Masters 1000, the Masters. So let's see how it's gonna be in the future, the next few years. If we are gonna stay like that at this level, I think we are gonna build our great rivalry, great relationship off the court as well. So hopefully having him here on the tour for a long time, because he pushed me to be a better player every day. He pushed me to practice him 100% just to try to beat him, you know, in the next matches. So it's great, and hopefully having that rivalry that the big three has during their career.
Also ich finde eine sehr reflektierte Antwort, denn auf der einen Seite ist es natürlich bis zu Federer-Nadal-Rivalität oder irgendwie Big Three ist natürlich noch ein weiter Weg, weil die einfach so outstanding gewesen sind, aber trotzdem kann man ja nicht so von der Hand weisen, dass da jetzt einfach schon total was ist irgendwie, und deswegen sagt er ja auch am Anfang, ja, viele Leute reden darüber, und das kann ich auch irgendwie total nachvollziehen. Stefan, sonstige Auffälligkeiten oder irgendwelche anderen Erkenntnisse noch vom Laver Cup? Jetzt haben wir schon relativ viel zum Team Europe gehört, vielleicht nochmal so mit Blick aufs Team World, wer hat dich da noch beeindruckt?
Eine Sache noch zu Team Europe, weil Medvedev ja seinen Fluch besiegt hat und endlich einen Titel zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat, den gleichen, ja. Laver Cup hat er ja schon mal gewonnen, war jetzt auch nicht in der gleichen Stadt und ehrlicherweise hat er nicht einen einzigen Punkt dazu beigesteuert, also ist zu hinterfragen, ob es wirklich so zählt, aber er hatte auch bei einem Schlägerwurf dann wirklich viel Glück, dass er keinen Zuschauer getroffen hat, das war knapp, sonst wäre es definitiv eine Disqualifikation gewesen, kann man auch so für mich drüber diskutieren, also da muss er echt ein bisschen aufpassen, finde ich. Und ja, aber zu Team World, da hat Shelton, fand ich, einen guten Eindruck gemacht, für mich auch erstaunlich viel Unterstützung von den Zuschauern erhalten, also war mit der populärste Spieler bei Team World schon. Und ja, er und Tiafoe haben so ein bisschen die Show in das Event gebracht. Fritz hat gegen Alcaraz, ähnlich wie im US Open-Finale gegen Sinner, oder ist einfach an seine natürlichen Grenzen da gestoßen, hat mich aber gegen Zverev doch wieder beeindruckt, also wie variabel er da teils auch agiert hat, mit Stoppbälle habe ich schon erwähnt, aber auch die Netzangriffe, also da war ich von ihm aus früheren Jahren noch nicht so gewohnt, und Sophie hat deshalb auch Fritz dazu gefragt, wie sehr ihm das hilft, diese Variabilität, oder auch und gerade vielleicht auch in Duellen mit Zverev, der ja das Spiel von der Grundlinie insgesamt doch ein wenig mehr bevorzugt.
Yeah, I love to play rallies from the baseline too. I think a lot of the times that we've played, it is very just linear, like ball striking. I think it was a lot of that at Wimbledon. I think that's fine when it's on, you know, conditions like Wimbledon. I think when we're playing on a court like this, where it's very slow and you can't just finish points by just hitting through people all the time. I think that's when, you know, I get a chance to really show, you know, what I've been working on for years, the finishing some points with drop shots, finishing some points at net. I think, you know, I really get to, I guess, use those parts of my game a bit more when I am playing on a court like this, where, yeah, you can't just hit through people.
Okay, das also hat Taylor Fritz zu dem Ganzen noch gesagt. Und jetzt würde ich vorschlagen, müssen wir noch mal zu einem kommen, der ja, wie wir schon erwähnt haben, kurzfristig nicht dabei sein konnte. Rafael Nadal. Und da muss man dann eigentlich die große Frage stellen, was ist denn da eigentlich jetzt tatsächlich los? Diese ganze Geschichte ist ja schon irgendwie rätselhaft. Viele haben das gehofft. Ich meine, du hast ja auch schon irgendwie so, falls der Rücktritt irgendwann kommt, wir müssen hier auch bei Crosscourt vielleicht noch was machen, weil so eine Karriere muss natürlich auch irgendwie nochmal eingerahmt werden. Aber noch ist es nicht so richtig. Mein Gefühl ist ja schon seit längerer Zeit, na komm, der will sich dann vielleicht im nächsten Jahr dann doch nochmal überall auf den großen Bühnen verabschieden und dann vielleicht nochmal beim Laver Cup irgendwie in die Menge winken. Aber Ja, wie ist dein Gefühl? Wie schätzt du das ein?
Ja, schwierig. Also gut, beim Lever Cup wär's dann in San Francisco. Also wenn dann nächstes Jahr, denke ich halt eher an die Sandplatzsaison. Ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen tun würde, wenn er nochmal Australian Open und so spielt, weil da besteht die Verletzungsgefahr doch schon wieder sehr auf Hartplatz, finde ich. Ja, an sich, finde ich, sollten Absagen bei ihm auch nicht mehr überraschen. Vor 2-3 Monaten hätte das, glaub ich, oder wäre es auch nicht der Fall gewesen hier. Aber so kurzfristig hat es mich dann doch überrascht. Vor allem, weil es nicht stimmt, wenn er danach sagt, ich habe gesagt, ich werde Olympia spielen und dann schauen wir weiter. Er hat Lever Cup als einziges Event auch nach Olympischen Spielen noch bestätigt. Alles andere wäre eben offen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was dahinter steckt. Entgegen einiger Meldungen hat er auch nur gesagt, dass er sich mental gut fühlt, hat jetzt körperlich nicht explizit angesprochen. Man denkt sich ja schon, hey, im Doppel wäre er um Welten besser gewesen als alles, was Team Europe da sonst so hatte. Also, und hätte dann halt noch ein Einzel am Freitag spielen müssen, das hätte er dann schon hingekriegt. Da wären jetzt seine Gegner Kokkinakis, Cerundolo oder Tabilo gewesen. Also das hätte er hoffentlich halbwegs geschafft, ohne sich jetzt komplett vorführen zu lassen. Weil wenn das der Fall gewesen wäre oder diese Befürchtung, dann weiß ich nicht, ob ein Comeback irgendwie noch sinnvoll ist. Er hätte auch viel coachen können mit seiner Erfahrung. Daher tue ich mich auch ein bisschen mit dem Argument dann schwer, dass er ist zurückgezogen, weil andere Spieler Team Europa mehr helfen können. Also weiß ich nicht, dann muss es ihm körperlich wirklich schon sehr schlecht gehen. Klar, in Genf war ich auch vor Ort da, dass sich beim Lever Cup leicht verletzt. Also vielleicht wollte er einfach auch nichts riskieren, weil er ein anderes großes Ziel vor Augen hat, das verstehe ich. Aber bevor ich dazu komme, es kann natürlich auch sein, dass ihm das Familienleben und die Pause gerade einfach auch sehr taugt und er die Zeit genießt, wofür ich auch totales Verständnis hätte. Er ist schon öfter beim Lever Cup, aber auch später angereist. Also er wäre dann vielleicht 3 Tage weg gewesen. Weiß nicht, ob das jetzt so dramatisch gewesen wäre. Also das allein als Argument tue ich mich ein bisschen schwer, weil es gibt Leute, die haben wirklich ihre halben Ersparnisse dafür rausgeworfen. Teils aus Kanada, Chile und was weiß ich, wo die angereist sind für ihn. Und dann fand ich auch die Kommunikation über die Social-Media-Kanäle bei ihm da ein bisschen unglücklich. Also verzeiht mir, wenn ich was übersehen habe während meines Urlaubs, aber wenn es richtig sah, war dann nur der Lever Cup Post, der in seiner Story geteilt wurde. Es gab keinen eigenen Beitrag dazu. Stattdessen wurde am nächsten Tag irgendwas über eine dämliche Werbepartnerschaft gepostet. Da habe ich auch selten so viele negative Kommentare unter dem Post von Nadal gesehen und da hatte ich schon für den Ärger einiger Fans doch Verständnis, muss ich sagen. Er mag gute Gründe gehabt haben, das glaube ich ihm sofort, aber ich fand es einfach sehr unglücklich kommuniziert in dem Fall und ich hoffe jetzt wirklich, dass er dann Mitte Oktober auch nicht dieses komische Event in Saudi-Arabien mitmacht oder da dann auch absagt, weil da würde er dann auf Alcaraz, Djokovic, Sinner und so treffen und wenn er sich jetzt nicht mal fit genug für ein Doppel da beim Lever Cup fühlt, dann weiß ich nicht, ob er da dann weniger vorgeführt werden würde. Also Lever Cup jedenfalls als letztes großes Ziel dieses Jahr verstehe ich deutlich eher. Spaniens Kapitän David Ferrer, der hat es auch gesagt.
Davis Cup meinst du?
Habe ich Lever Cup? Ja, Davis Cup natürlich. Genau, und David Ferrer hat jetzt auch gesagt, Nadal trainiert dafür und will sogar im Einzel und Doppel spielen. Das lässt natürlich manche schon wieder von Neuauflage Nadal-Karas träumen, wobei ich da nur erneut sagen kann, also wenn Marcel Granollers in deinem Team ist, dann musst du dem einen Doppelplatz eigentlich anbieten und geben, weil das macht für mich wenig Sinn. Aber gut, mal schauen, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Ja, absolut. Aber das ist ein gutes Stichwort, weil dann können wir mal so einen kleinen Themenwechsel machen. Lass uns ganz kurz über den Davis Cup sprechen in Malaga. Die Viertelfinals sind ja jetzt bekannt. Ich kann die auch gerne einmal nennen. Italien spielt gegen Argentinien, USA spielt gegen Australien. Finde ich auch irgendwie interessant. Ja. Deutschland hat es ja geschafft, spielt gegen Kanada. Da war ja auch mal was. Und die Niederlande gegen Spanien. Das sind also die Viertelfinals. Das deutsche Team hat sich ja in China durchgesetzt, ohne Zverev und Struff. Aber dass das da überhaupt stattgefunden hat, da hatten ja also die wenigsten eigentlich Verständnis für. In China, ohne asiatisches Team vor Ort. Und das dann alles auch mit dem Reisestress. Krawitz-Pütz, die dann noch im Finale der US Open gestanden haben und dann da anreisen mussten. Und also Hut ab, das deutsche Team hat das sehr, sehr gut gemacht. Aber so richtig gut durchdacht war das Ganze nicht, hatte ich den Eindruck.
Ja, also der Davis Cup hat es auch geschafft, mich über die letzten Jahre wirklich fast völlig zu verlieren. Also Finale dann noch, ja, aber auch hier wieder die Finalrunde mit Deutschland dann natürlich, womöglich Nadals letzten Hurra, möglich im Finale zwischen Spanien, um ihm und Alcaraz gegen ein starkes Italien vielleicht mit Sinner. Das wäre dann natürlich schon wieder ein Highlight, was man sich auch angucken müsste. Aber das restliche Jahr über ist es mir inzwischen fast egal geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wenn wir jetzt den Termin nach den US Open direkt anschauen, was in dem vollen Terminkalender halt leider schwierig anders groß zu lösen ist, es ist ein beknackter Termin trotzdem, weil die halt so garantiert einige Topstars absagen werden. In dem Fall hatten sie ja schon sogar Glück, weil jetzt eben Alcaraz und Djokovic so früh rausgegangen waren in New York, dann haben die sogar entschieden, dort anzutreten. Nur warum, du hast es erwähnt, warum finden denn die Qualifikationsturniere für das Finale, da ist in China statt, wo nicht mal Chinesen spielen, warum müssen Deutschland und USA nach China reisen? Also das macht doch keinen Sinn. Ich meine, ich war eh im Urlaub, aber ehrlich, ich wäre auch trotzdem nicht früh aufgestanden, weil das absolut lächerlich ist, sowohl für Tennisfans als auch für Spieler. Christian Garin hat auch von einem völligen Desaster gesprochen. Die haben sonst halt in Chile vor tausenden begeisterten Zuschauern gespielt und jetzt spielen die da in China und du kannst alle Zuschauer in 20 Sekunden abzählen. Also der Davis Cup hat doch immer von Emotionen gelebt, von diesen Heim- und Auswärtsspielen und jetzt hast du da diese sterile Atmosphäre dort. Also da verstehe ich, wenn Zverev, Struff, Fritz, Shelton und so weiter dann wirklich sagen, nee, danke, aber so ohne uns. Und trotzdem, was du auch richtig gesagt hast, die Deutschen haben sich qualifiziert für das Finalturnier. Das war eine klasse Leistung, gerade auch ohne die beiden großen Namen. Und freut mich auch für sie, weil die Jungs können nichts dafür, für die ganzen Mister. Aber es fällt halt schwer, da so mitzufiebern wie früher unter diesen Umständen. Sophie hat aber auch Struff zum Davis Cup gefragt, auch so wie die Ziele für das Finalturniere lauten. Aber auch ein bisschen zu dem umstrittenen, vollen Terminkalender. Und ja, lass uns mal hören, was er dazu zu sagen hat.
Ja, erstmal Shoutout an die Jungs, die unglaublich gespielt haben und das Team in Zhuhai qualifiziert haben. Es war nicht ideal, dass es halt in China stattgefunden hat, die Gruppe. Und ich bin mega stolz auf alle, weil die es überragend gemacht haben, uns die Möglichkeit geben, als Team im Viertelfinale gegen Kanada jetzt zu spielen. Echt überragend von allen. Werden alles geben da. Wir haben eine gute eingeschworene Truppe und man sieht halt wirklich auch, wenn ein, zwei, drei Spieler vorne wegbrechen, ziehen alle voll mit, das Betreuerteam überragend und einfach, ja, wir haben ein gutes Gemeinschaftsgefühl und fighten füreinander, deswegen denke ich, dass wir auch eine Chance haben werden.
Die Davis Cup Endrunde findet ja sehr spät in der Saison statt, in einer sehr langen Saison schon. Wie sehen Sie das Thema Belastungssteuerung mit den ganzen Turnieren, die stattfinden?
Der Turnierkalender ist viel zu lang und viel zu voll, völlig klar. Schwierig da ein bisschen zu dosieren, weil wir haben, ja, es geht um Punkte, es geht um Geld, es geht Weltranglistenpositionen. Was dann natürlich, wenn man ein, zwei Turniere nicht spielt, Punkte die Konkurrenz. Man kann sich nicht so extrem viel erlauben, außer vielleicht die Top-Leute, die vielleicht den Schedule ein bisschen dosieren können. Ja, das können sich vielleicht ein Djokovic erlauben, Sinner, aber extrem viel andere nicht halt wirklich. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Natürlich ist der Termin im November nicht ideal, weil man möchte gegebenenfalls auch nochmal Urlaub machen irgendwann und man möchte dann auch noch gegebenenfalls eine gute Vorbereitung machen, auch für die man viel Zeit braucht. Deswegen ist das nicht so leicht, alles unter den Hut zu kriegen. Und trotzdem ist es immer eine Ehre, für sein Land zu spielen, für Deutschland zu spielen und deswegen ist es ist dann immer schon ein bisschen Zwiespalt, ja. Inwiefern, wenn ich spiele, opfere ich ein bisschen den Urlaub, ein bisschen die Vorbereitung. Das ist natürlich nicht eine ideale Entscheidung, die man treffen muss, weil es einfach, man möchte ja sagen, ey, super Termin, ich spiele, cool, ich habe eine gute Vorbereitung, aber es ist halt nicht immer gewährleistet. Das ist halt ein bisschen schade und deswegen kommt man überhaupt immer erst, deswegen musste vielleicht ein Sascha auch durch die Belastung mit den World Tour Finals dann häufig auch in den vergangenen, also letztes Jahr haben wir nicht gespielt, weil wir Vorrunde, glaube ich, verloren hatten, musste man dann absagen auch manchmal. Das ist halt leider sehr schade. Bei mir ist halt so, dass es körperlich, ich bin 34, ich habe dieses Jahr Olympia leider schon zweite Runde rausziehen müssen. Ich hoffe natürlich, dass bei mir körperlich alles gut ist. Die Woche jetzt hier ist top, aber das ist halt echt mit Belastungssteuerung immer relativ schwierig.
Ja, also zum Turnierkalender haben sich zuletzt ja einige geäußert. Müssen wir vielleicht auch in näherer Zukunft nochmal größer machen. Ich kann da viele Profis auch echt absolut verstehen, weil es ist schon übertrieben jetzt inzwischen. Aber manchmal beim einigen muss ich auch ein bisschen Augenbrauen hochziehen, wenn da wieder einer sagt, es ist ihm zu viel und der spielt dann noch 20 Exhibitions. Also bei Alcaraz wäre ich da auch vorsichtig. Der spielt Netflix Slam, Stars of the Open, Six Kings Slam, Garden Cup. Also was der alles da noch zusätzlich mitmacht, ja. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Bei Djokovic bin ich übrigens genauso gespannt wie bei Nadal, ob der jetzt an den Six Kings Slam in Saudi-Arabien da teilnimmt. Ist ja Antrittsprämie von 1,5 Millionen Euro die Rede. Er selbst hat aber ja jüngst gesagt, dass ihm jetzt diese Phase da gerade gar nicht mehr so wichtig ist. Jetzt auch am Ende der Saison, ATP-Finals, für ihn zählen nur noch die Majors und für sein Land zu spielen, das wäre wichtig. Insofern weiß ich nicht, inwiefern der Six Kings Slam, der trotz der Namensgebung ja weit weg von dem Grand Slam ist, da noch unter dieser Kategorie fallen soll. Also mal schauen, wie er da auch sich entscheidet.
Ja, dann lass uns noch zum letzten Thema kommen, aber wir bleiben noch so ein bisschen bei, wobei eine Sache fällt mir noch ein, nochmal wieder ganz kleinen Schritt zurück, Kanada gegen Deutschland oder andersrum. Ich meine, das war das einzige Doppel, was Kravitz-Pütz verloren haben im Davis Cup, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die haben nämlich damals auch im Viertelfinale mal gegen Kanada gespielt und da haben sie mal ein Doppel verloren. Ansonsten haben die ja echt eine weiße Weste, das fällt mir gerade noch ein. Aber zurück zum Thema Struff und dann das letzte Thema Trainerwechsel. Der hat jetzt ja bekannt gegeben, wirklich nach vielen Jahren sich von Carsten Ariens zu trennen und hat darüber auch mit Sophie noch gesprochen und ich würde vorschlagen, da hören wir auch noch mal kurz rein.
Also wir haben jetzt 9 Jahre zusammengearbeitet. Was ich finde, im Sportbusiness und generell im Tennisbusiness ist es jetzt nicht ganz so normal, so lange zusammenzuarbeiten. Das spricht eigentlich auch für sich, finde ich. Wir hatten eine unfassbar intensive Zeit und schöne Zeit. Ich schätze Carsten auf der professionellen Ebene unfassbar, aber auch neben dem auf dem Platz, wo er mit unglaublicher Intensität reingeht, auch menschlich, er hat mich sehr, sehr vorangebracht, hat mich in einer extrem schwierigen Phase übernommen, finde ich, für mich. Hat es geschafft, dass ich mich auch persönlich abseits des Platzes sehr entwickelt habe, dass gewachsen bin. Es ist trotzdem so, dass es einfach nach einer langen Zusammenarbeit auch mal sein kann, dass man eine Ansprache nicht mehr ganz den Anklang findet, dass bei mir, was bei ihm nicht mehr ganz da ist. Und manchmal ist auch Zeit, einfach, auch wenn es super schön ist, Dinge mal beenden zu müssen. Und das haben wir beide auch gespürt, dass es vielleicht in dem Sinne vielleicht nicht mehr ganz, ganz super gepasst hat. Aber ich bin Carsten unfassbar dankbar für die Zeit und wir verstehen uns auch super, gehen total respektvoll miteinander um. Und ich glaube, es ist auch nicht so normal, dass wir eine Trennung verkünden und wir noch weiterarbeiten jetzt bis zum Ende des Jahres. Aber wir wollten das auf jeden Fall vorher veröffentlichen und wir werden noch die Turniere in Wien und Paris zusammen bestreiten und versuchen einen würdigen Abschluss, hoffentlich nochmal einen starken Push für diese 9-jährige, lange, unfassbar geile Zeit zu finden.
Weiß man denn schon, wie es dann nächstes Jahr weitergeht auf der Trainerposition oder entscheiden Sie das erst in den kommenden Wochen dann?
Ja, ich habe ja mit Carsten Ariens auch dieses Jahr schon 50-50 mit Marvin Netuschier gearbeitet. Der Marvin wird das übernehmen und er hat jetzt seit 1,5 Jahren war er im Team mit dabei, aber der Marvin wird jetzt auf der Tennisposition das übernehmen und in dem Fitnessbereich, Physiobereich arbeite ich weiterhin zusammen mit Uwe Liedtke, mit meinem Physio-Fitnesscoach, den ich seit ganz, ganz langer Zeit habe auch und das Trainerteam aussehen.
Ist einfach ein guter Kerl, ne? Ich finde, wenn solche Verhältnisse irgendwie auseinandergehen zwischen Trainern und Spielern, dann sollte das im besten Fall so ablaufen, weil das ist wirklich gegenseitige Wertschätzung. Ganz interessant, das mal so von ihm selbst zu hören. Aber er ist ja nicht der Einzige. Das ist jetzt klar. Die Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Die Spielerinnen und Spieler ziehen dann irgendwie mal ein Fazit oder einen Strich drunter und sagen, okay, muss ich was ändern oder nicht? Bei den Damen ist da nämlich auch eine Menge los. Coco Gauff hat sich nach einem guten Jahr von Brad Gilbert getrennt. Jetzt gibt es da erste Gerüchte, zumindest Kleinigkeiten habe ich mal gelesen. Andy Roddick, weil der war ja schon mal irgendwie da mit dem Aufschlag beteiligt und so, haben wir auch schon mal thematisiert. Osaka trennt sich von Wim Fissett. Da ist der Name Muratoglu plötzlich mit im Spiel. Rybakina haben wir schon mal thematisiert, schon vor den US Open. Die Trennung von Stefano Vukov. Also da ist erstens eine Menge los, aber zweitens die Frage an dich, sind das für dich logische oder nachvollziehbare Entscheidungen?
Ja, also ein bisschen differenziert sehen, glaube ich. Bei Rybakin, da stecken noch viele andere Gründe dahinter. Auch die Absagen der Asienturniere jetzt sind wohl ja nicht nur körperlicher Probleme geschuldet. Es gibt auch einen Bericht von einer halbwegs ihr nahestehenden Journalistin, würde ich sagen, wo es wirklich darum geht, dass ihr Ex-Coach Stefano Vukov da nicht die beste Atmosphäre erzeugt hat, um es jetzt ohne Bestätigung von ihr oder so mal vorsichtig auszudrücken. Wenn es stimmt, was da so steht und geschrieben wird, ist es, glaube ich, schon gut und das Beste, dass das jetzt beendet wurde. Und sie kann da auch hoffentlich ein bisschen was verarbeiten, jetzt mal in Ruhe, wie das Jahr so gelaufen ist und dann einfach im nächsten Jahr wieder angreifen. Mal schauen, mit welchem Trainer dann. Bei Goff hat mich das Aus von Brett Gilbert jetzt wenig überrascht, muss ich sagen. Also sie hatte kein gutes Jahr, spielerisch gab es keine Entwicklung, die Vorhand ist keinen Deut besser geworden, der Aufschlag eher sogar schlechter. Klar hat sie mit Gilberts Winning-Acklick-Methode noch einiges überdeckt, aber ihr aktuelles Niveau in dem Jahr hat einfach nicht gereicht, um weitere Grand Slams zu gewinnen, und Świątek und Sabalenka sind ja da fast eher enteilt. Daher glaube ich schon, dass das jetzt der richtige Schritt war. Ich bin auch gespannt, wen sie stattdessen nimmt. Du hast Roddick erwähnt, klar. Frage ist, ist das mehr für einen Aufschlag auf jeden Fall, aber kann der dann noch mehr trainieren oder gibt es dann auch wirklich so spezielle Trainer für einzelne Schläge? Nimmt man sich dann zwei Trainer zum Beispiel? Klar, weil Gilbert war jetzt nicht unbedingt der Techniktrainer. Der ist ja auch in seinen vielen Trainerstationen eher dafür bekannt, eine kurze positive Wirkung zu erzeugen, aber jetzt nicht unbedingt nachhaltig, also was jetzt lange hält. Eventuell ist er auch für einen Visettenkandidat, der durch die Trennung von Osaka wieder auf dem Markt ist und da jetzt schon einige Erfolge über die Jahre mit seinen Schützlingen aufzuweisen hat. Ich hätte das jetzt auch nicht so erwartet wie bei Goff. Es ist jetzt aber auch nicht, finde ich, völlig schockierend, weil Osaka eben hat es zwar ab und zu mal aufblitzen lassen. Wir haben ja auch über das French Open Match gegen Świątek begeistert gesprochen. Da hat man gesehen, was sie kann, sogar auf einen nicht unbedingt geliebten Belag. Aber Osaka hat schon höhere Ansprüche, die dann im restlichen Jahr nicht so erfüllt wurden, gerade auch auf ihrem geliebten Hartplatz. Da schockt mich fast schon mehr, dass sie wohl meinen Freund Patrick Mouratoglou geholt hat. Also du hast ja erwähnt, also der ist jetzt auch bei ihrem ersten Auftritt an der Seite gewesen. Deswegen glaube ich schon, dass das relativ sicher erstmal diese Konstellation ist. Der ist nach seinen Trennungen echt immer schneller wieder da, als man bis drei zählen kann. Das ist Wahnsinn. Also auch die Doping-Sache rund um Halep hat seinem Ruf offenbar jetzt nicht wirklich geschadet. Nicht, dass er da schuldig gewesen wäre, aber es war ja sein Team und er hat zumindest eine Teilschuld auf sich genommen. Ja, und ich halte ihn jetzt echt nicht für einen schlechten Trainer, versteht mich da bitte nicht falsch. Also der kann schon was, aber ist er wirklich einer dieser absoluten Top-Trainer, Top-5-Trainer vielleicht, die ständig von den größten Stars angeheuert werden sollten, weil was haben wir da für Indizien über die Jahre? Klar, er hat Serena damals aus einer kleinen Schaffenskrise geholt, das war gut, das hat auch bewiesen, dass er vielleicht nicht ganz so leicht Charakter immer umgehen kann. Wobei Osaka da jetzt im Vergleich deutlich introvertierter wirkt als Serena. Wir müssen aber auch ehrlich sein. Klar, Serena war in der kleinen Krise, aber die war auch so gut und so viel besser als der Rest. Also ich behaupte, vielleicht nicht sofort, vielleicht jetzt länger gedauert und weniger Grand Slams geworden, aber selbst wir hätten es geschafft, dass Serena früher oder später wieder Grand Slam-Titel gewinnt, weil ich glaube, die ist einfach so gut. Das ist jetzt nicht gegen Patrick Mouratoglou, aber diese Extraklasse hat Serena Williams einfach besessen. Sie war besser als der Rest. Und nach Serena, muss man schon sagen, halten sich seine Erfolge ein bisschen in Grenzen. Also daher mal abwarten. Er ist aber ein smarter Typ, das muss man ihm lassen, ob man ihn mag oder nicht. Er hat mit Osaka wieder eine Spielerin gewählt jetzt. Der hat in dem Jahr ein bisschen die Killer-Momente früher Jahre gefehlt. Sonst kam bei Breakbällen gegen sich eher mal ein Ass. Jetzt kam halt Doppelfehler oder leichte Fehler. Aber das ist nicht so viel, was da fehlt, wie es gerade aus den Anschein haben mag. Aber man muss an ihrem Spiel nichts groß verändern. Da reichen wirklich kleine Schräubchen drehen, vielleicht sie mental ein bisschen anheizen. Und dann glaube ich, dass Osaka jederzeit wieder einen Grand Slam auf Hartplatz gewinnen kann. So gut ist sie einfach. Das hat sie in der Vergangenheit schon bewiesen. Und dann steht er wieder als Supercoach da, der jemand außerhalb der Top 50 da zurückgeführt hat zu einem Grand Slam-Titel. Also das ist schon smart von ihm, glaube ich, Osaka zu wählen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Aber ja, müssen wir mal abwarten.
Okay, also das zu den ganzen Trainerwechseln, sowohl bei Jana Struff als auch bei diversen Spielerinnen. Und damit sind wir für heute durch und hoffen natürlich, euch hat das gefallen. Vor allen Dingen, ja, diese ganzen Stimmen, die wir hier mit reingespielt haben. Abonniert gerne unseren Podcast, abonniert gerne CrossCourt und bewertet ihn auch gerne mal. Die nächste Folge wird es dann Mitte Oktober geben. Und wenn es gut läuft, dann ist da auch jemand zu Gast. Wir wissen nur noch nicht, wer, aber wir haben das eigentlich vor. Müssen wir mal schauen, was wir euch da anbieten können. Stefan, danke dir. Gute Erholung, was die Stimme angeht. Und dann hören wir uns Mitte Oktober wieder. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke und bis dann.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.